Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Ohr am Netz. Hallo zusammen, hallo Sven, wie geht's dir?
Hi Sidonie. Ja, mir geht's gut. Ich durfte kürzlich mal ein paar Tage wellnessen. Das tut einem alten Mann wie mir dann erstaunlich gut. Wobei ich ehrlich sagen muss, nach 3 Tagen Wellness war ich danach so kaputt. Da hat man erstmal gemerkt, was für eine unfassbar tiefe Erschöpfung drinsteckt im Körper. Ja. Also ich war richtig platt und dachte, okay, jetzt brauche ich eigentlich erst richtig Urlaub. Aber so im Nachklang war es ganz gut, mal ein paar Tage die Füße hochzulegen. Und bei dir?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Ich finde gerade so immer so in diesem Übergang von Winter zu Frühling, da setzt ja dann auch so ein bisschen diese Erschöpfung so ein bisschen ein und da könnte man das sehr gut gebrauchen. Aber gut, ich habe im Mai wieder Urlaub.
Wir waren im Wellnesshotel zu viert, also mit den Kids und die waren natürlich, wie es so ist bei Kids, 13 und 15, ja, die waren dabei und die waren die ganze Zeit am Handy oder fast die ganze Zeit oder sehr viel zumindest. Deswegen kommt uns dieses Thema hier quasi gerade recht der aktuellen Folge vom Ohr am Netz. Social Media und Jugendschutz, Regulierung zwischen Schutzauftrag, Selbstbestimmung und Plattformverantwortung. Wir haben es ja alle mitgekriegt, es wird auf allen Ebenen diskutiert, in den Bundesländern, national, Europa, weltweit. Wir haben mitgekriegt, in Australien gibt es jetzt das erste Social Media Verbot für Jugendliche. Aber was ist der richtige Weg? Was kann funktionieren, was nicht? Eine neue IW-Studie sagt, Social Media Verbot für unter 13-Jährige wäre ein guter Vorschlag. Ja, wie soll es klappen? Ist ein kombinierter Ansatz richtig? Muss es Altersgrenzen geben? Müssen wir die Medienkompetenz in den Schulen verstärken? Also klar müssen wir aber ist das ein Baustein, der helfen kann? Und nehmen wir uns Eltern mal wieder mit an Bord, dass wir vielleicht mal ein bisschen gucken, was machen die Kids denn da eigentlich? Mit denen darüber reden, ein bisschen teilhaben an dem, was sie da tun. Also ein sehr, sehr bunter Strauß an Themen zu einem ganz wichtigen Punkt. Was machen wir mit den Kids und Social Media?
Ja, und bevor wir jetzt so richtig in die heutige Folge und ins Thema starten, vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung, ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Hier hat uns nämlich bei dieser Folge unsere Schülerpraktikantin unterstützt, die im Februar 3 Wochen bei uns im Team war. Charlotte hat sich nicht nur inhaltlich mit dem Thema befasst, sondern uns tatsächlich auch einen kurzen Einsprecher vorbereitet, den wir gleich hören zu Beginn der Folge, der sozusagen so ein bisschen den Status quo der politischen Debatte rund um Social Media und Jugendschutz einordnet und das Thema einmal grundlegend aufmacht.
So, und deswegen sage ich an dieser Stelle nur Mats ab.
In letzter Zeit wird viel darüber diskutiert, ob Kinder und Jugendliche Social Media vielleicht erst ab einem bestimmten Alter nutzen sollten. Der Grund dafür sind Studien, die zeigen, dass Social Media psychisch belasten kann, süchtig machen kann und dass es Probleme wie Cybermobbing oder ungeeignete Inhalte gibt. Australien ist da ziemlich weit vorne. Dort wurde im November 2024 ein Gesetz beschlossen, das Social Media erst ab 16 Jahren erlaubt. Seit dem 10. Dezember 2025 gilt das auch. Plattformen müssen kontrollieren, dass unter 16-Jährige keine Accounts haben. Wenn sie das nicht richtig prüfen, müssen sie hohe Strafen zahlen. Australien ist damit das erste Land mit so einer klaren Altersgrenze. Auch in Europa wird darüber gesprochen. Die Europäische Union überlegt, ob sie ihr Gesetz, den DSA, weiter verschärft. Im Moment gibt es dort schon Regeln zum Schutz von Minderjährigen, aber noch keine feste Altersgrenze für alle. In Deutschland gibt es noch kein Verbot, aber die Diskussion ist ziemlich intensiv. Die CDU möchte Social Media für unter 14-Jährige verbieten und verlangt eine sichere Alterskontrolle. Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt das. Die SPD ist für klare Altersgrenzen. Unter 14 kein Zugang. Und für 14- bis 16-Jährige spezielle Jugendversionen von Apps mit weniger Funktionen, die nicht so süchtig machen sollen. Die CSU sieht das etwas anders. Sie ist gegen ein generelles Verbot und sagt, dass die Medienkompetenz wichtiger ist und Plattformen mehr Verantwortung übernehmen sollen. Auch die Linke ist gegen pauschale Verbote und meint, junge Menschen haben ein Recht auf digitale Teilhabe. Insgesamt geht es in der Debatte also darum, wie man Kinder und Jugendliche schützt, ohne ihnen komplette digitale Teilhabe zu verbieten. Ob es in Deutschland bald eine feste Altersgrenze geben wird oder ob die Entscheidung eher von der EU kommt, ist noch nicht klar.
Ja, soziale Medien gehören ja längst selbstverständlich zum Alltag junger Menschen. Sie informieren, verbinden, bieten Räume für Austausch und Teilhabe. Und gleichzeitig stehen Plattformen aber auch zunehmend in der Kritik wegen eben möglicher psychischer Belastungen, algorithmischer Verstärkung problematischer Inhalte und der Frage, wie gut Kinder und Jugendliche dort eben tatsächlich geschützt sind.
Ja, und die politische Antwort darauf, die reicht von Altersgrenzen über strengere Plattformrichtlinien bis hin zur Diskussion über algorithmische Einschränkungen.
Wie viel Regulierung ist denn jetzt sinnvoll und wo wird sie vielleicht sogar unwirksam oder schwer umsetzbar?
Und am Ende, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung? Ist es der Staat, sind es die Plattform oder die Nutzer und Nutzerinnen selber, beziehungsweise in diesem Fall deren Eltern?
Genau, über diese Fragen wollen wir jetzt in dieser Folge sprechen, sozusagen Social Media und Jugendschutz zwischen Schutzauftrag, Selbstbestimmung und Plattformverantwortung.
Bevor wir das tun, kommen aber erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
In unserer ersten News heute geht es um die anstehenden Trilogverhandlungen zur sogenannten CSAM-Verordnung auf EU-Ebene. Was ist das? Die EU-Kommission hatte bereits im Mai 2022 einen Vorschlag zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgelegt. Dieser sieht unter anderem vor, Anbieter von Messenger- und Hosting-Diensten dazu zu verpflichten, Kommunikation und Daten ihrer NutzerInnen auf entsprechendes Material zu überprüfen. Der ECO warnt nun im Vorfeld der Trilogverhandlungen vor weitreichenden Suchpflichten und einer möglichen Doppelregulierung. Alexandra Koch-Skiba, Leiterin der ECO-Beschwerdestelle, betont, freiwillige Maßnahmen der Anbieter hätten sich in der Praxis bewährt und seien ein zentraler Baustein für den Kinderschutz im Netz. Diese müssten auch künftig möglich bleiben und rechtssicher ausgestaltet werden, statt durch pauschale Verpflichtungen ersetzt zu werden. Zugleich fordert der ECO mehr Kohärenz im Rechtsrahmen. Neue Regelungen müssten sauber mit bestehenden Vorgaben, etwa im Bereich Plattformregulierung und Datenschutz, verzahnt werden. Überschneidungen und widersprüchliche Anforderungen sollten unbedingt vermieden werden. Auch bei der Aufsicht sieht der ECO Nachbesserungsbedarf. Mehrfach Zuständigkeiten und Doppelstrukturen könnten die Effektivität der Maßnahmen schwächen und zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursachen. Stattdessen brauche es klare Zuständigkeiten und den Rückgriff auf bestehende Expertise und etablierte Strukturen. Der ECO appelliert daher an die EU-Gesetzgeber, eine ausgewogene Lösung zu finden, die wirksamen Kinderschutz ermöglicht und gleichzeitig die Integrität sicherer digitaler Kommunikation wahrt. Weitere Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, und in der zweiten News, da geht es um die anstehende Neubesetzung der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Hier hat der ECO auch eine ganz klare Forderung, nämlich zu einer zügigen Entscheidung, und zwar klar auf Basis fachlicher Eignung. Ganz wichtig. Hintergrund sind wichtige regulatorische Weichenstellungen auf nationaler und europäischer Ebene sowie die im Koalitionsvertrag geplante Reform der Datenschutzaufsicht. Diese sieht unter anderem eine stärkere Bündelung von Zuständigkeiten beim Bundesdatenschutzbeauftragten vor. Der ECO Vorstandsvorsitzende Oliver Süme betont, die Nachbesetzung ist keine Routineentscheidung, sondern eine zentrale Weichenstellung für den digitalen Rechtsrahmen in Deutschland. Gerade jetzt brauche es schnell Klarheit und eine fachlich starke, unabhängige Führung. Aus Sicht der Internetwirtschaft ist entscheidend, dass das Verfahren mit hoher Priorität vorangetrieben wird. Eine politisch motivierte Besetzung oder weitere Verzögerungen könnten zusätzliche Unsicherheiten schaffen, gerade in einer Phase, in der Unternehmen auf verlässliche und kohärente Aufsicht angewiesen sind. Der ECO appelliert deshalb an die Bundesregierung, das Verfahren zeitnah abzuschließen und dabei fachliche Eignung, Unabhängigkeit und regulatorische Erfahrung in den Mittelpunkt zu stellen. Den ganzen Brief könnt ihr gerne nachlesen, also den Brief vom ECO zur Nachbesetzung. Auch der ist in den Shownotes verlinkt.
In unserer letzten News heute geht es um den transatlantischen Dialog zur Digitalregulierung zwischen der EU und den USA, der derzeit in Brüssel intensiv diskutiert wird. Während einige Stimmen im Europäischen Parlament vor einem wachsenden Einfluss der USA auf europäische Digitalpolitik warnen, betont die Europäische Kommission hingegen, dass der Dialog ausdrücklich nicht auf eine Abschwächung europäischer Standards abzielt. Ziel sei vielmehr ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine engere Zusammenarbeit im digitalen Sektor, bei gleichzeitiger Klarstellung, dass europäische Gesetzgebung ausschließlich in der EU entschieden wird. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und der Digitalwirtschaft sehen sowohl Chancen als auch Herausforderungen. So wird einerseits betont, dass europäische Regeln wie der Digital Markets Act konsequent durchgesetzt werden müssen, um fairen Wettbewerb im digitalen Binnenmarkt zu sichern. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass politische Spannungen und regulatorische Unterschiede zwischen den USA und Europa real sind und eben auch berücksichtigt werden müssen. Der ECO-Vorstandsvorsitzende Oliver Süme unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass digitale Souveränität für Europa keine Abschottung bedeutet, sondern die Fähigkeit, digitale Technologien selbstbestimmt und rechtssicher zu nutzen. Und gleichzeitig könne ein strukturierter transatlantischer Dialog dazu beitragen, regulatorische Fragmentierung zu vermeiden und unnötige Parallelanforderungen für Unternehmen zu reduzieren. Das sei nicht nur ein Beitrag zu mehr Planungssicherheit, sondern auch wichtig für Innovation, Wachstum und den Zugang zu globalen Märkten. Gleichzeitig wird betont, dass demokratisch beschlossene europäische Regeln nicht unter externem Druck in Frage gestellt werden dürfen. Entscheidend sei daher, dass die europäischen Institutionen den eingeschlagenen regulatorischen Kurs konsequent und verlässlich umsetzen, bei gleichzeitig offenem Austausch mit internationalen Partnern.
Social Media und Jugendschutz, Regulierung zwischen Schutzauftrag, Selbstbestimmung und Plattformverantwortung. Das ist unser Thema heute hier im Ohr am Netz. Und wenn wir über Social Media und Jugendschutz sprechen, dann lohnt sich zuerst ein Blick auf die politische Ebene.
Ja, denn kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie Altersgrenzen für Social Media und der Umgang mit Plattformalgorithmen. Sowohl auf Länderebene als auch die Bundesregierung beschäftigt sich inzwischen mit diesem Thema.
Die zentrale Frage dabei ist, reicht Medienkompetenz aus oder braucht es stärkere strukturelle Eingriffe aus der Politik?
Im Gespräch.
Johannes Schätze ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Er ist außerdem Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung und im Innenausschuss. Seine Themenschwerpunkte sind digitale Infrastruktur, KI-Regulierung, IT-Sicherheit und Staatsmodernisierung. Er ist zu Gast im Ohr am Netz und wir sprechen mit ihm über eine Social-Media-Altersbegrenzung für junge Menschen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung. Schön, dass wir sprechen.
So, Sie fordern mit der SPD ein vollständiges Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Wie soll dieses Verbot konkret technisch und rechtlich durchgesetzt werden, ohne dabei jetzt flächendeckend Altersverifikationen mit problematischen Eingriffen in Datenschutz und Privatsphäre einzuführen? Also was ist Ihre Idee? Wie kann es funktionieren?
Aus meiner Sicht muss es eine europäische Lösung sein. Die meisten kennen das. Wir haben die ID-Wallet, die zum 2. Januar an den Start gehen soll. Die wird eine unglaublich datensparsame Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man das Alter verifizieren kann. Das heißt, die App wird im Endeffekt genau ein Bit übermitteln. Die Frage, ist die Person älter als 14, ja oder nein? Da muss kein Geburtsdatum übermittelt werden, kein Name. Da reicht die Frage, ja oder nein. Jetzt gibt es dabei noch einen Stolperstein, den wir lösen müssen. Wir haben zwar die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche mit 14 bereits einen Personalausweis besitzen. Die Online-Funktionalität darf aber erst ab 16 aktiviert werden. Das heißt, da gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die erste wäre, auch den Jugendlichen mit 14 zu erlauben, die Online-Funktion beim Personalausweis zu aktivieren. Die zweite wäre, dass die Eltern quasi das Konto der Kinder über das Alter verifizieren. Das heißt, die einzige Abfrage, die dann laufen würde, wäre die Frage an die Eltern, ist dein Kind eigentlich älter wie 14? Da müssten wir den Eltern dann vertrauen, dass sie diese Frage auch wahrheitsgemäß beantworten.
Ja, weil ansonsten ist es so, viele Kinder mit 14 haben ja auch nicht wirklich einen Personalausweis. Manche haben Reisepass, manche haben irgendwie nicht so richtig was, vielleicht noch so einen Kinderwischter oder so. Also verstehe, das ist auf jeden Fall eine Hürde, die zu nehmen sein wird. Jetzt gibt es ja Menschen, die könnten argumentieren, ja, so ein Nutzungsverbot, das greift ja ganz tief in die Informations- und Teilhaberechte junger Menschen ein. Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen notwendigem Schutz und staatlicher Überregulierung? Es ist ja ein ganz schmaler Grat.
Naja, aktuell bei 14. Das ist im Papier ja angelegt. Ich muss aber immer dazu sagen, aktuell gibt es schon eine Altersgrenze bei Social Media, die liegt bei 13.
Ja.
Weil die Plattformen selbst in den AGBs ja angeben, bitte erst ab 13. Das hat ja Gründe, warum die Plattformen das tun. Jetzt tritt Zuckerberg in den USA vor Gericht auf und sagt, naja, klar wissen wir, dass wir auch Jugendliche unter 13 auf den Plattformen haben. Aber sorry, wie sollen wir denn das verifizieren? Und deswegen ist aus meiner Sicht, jetzt komme ich nochmal zu dieser europäischen Variante, ich will nicht, dass der Personalausweis zu Mark Zuckerberg hochgeladen wird. Deswegen brauchen wir die ID-Wallet zum 2. Januar, um die Frage konkret zu beantworten.
Jetzt wollen Sie auch algorithmische Empfehlungssysteme standardmäßig deaktivieren. Glauben Sie, dass Plattformen wie zum Beispiel TikTok oder Instagram jetzt ohne personalisierte Feeds überhaupt noch wirtschaftlich tragfähig sind? Also, dass die überhaupt noch funktionieren, dass die überhaupt noch spannend sind für junge Menschen?
Ehrlich gesagt mache ich mir gerade mehr Gedanken um die Auswirkungen von Social Media als um die Auswirkungen, um die monetären Auswirkungen für die Plattformen. Ich glaube, die Plattformen wissen gerade sehr genau, dass sie die Algorithmen so konzipiert haben, damit sie Menschen möglichst lange auf den Plattformen halten. Das ist aber offensichtlich auch ein Problem. Deswegen bin ich bei dieser Abwägung eher bei der Default-Variante, die ja auch jeder ändern kann, wenn er will. Mhm. Aber da muss ich es aktiv tun. Und die Default-Variante am Ende, ob wir über Opt-in oder Opt-out reden, ich meine, wir haben uns positioniert, aber egal, wie ich es benenne, am Ende will ich die Möglichkeit haben, so eine Plattform auch wieder ohne Algorithmen oder ohne suchtfördernde Algorithmen zu bedienen.
Kommen wir mal zur Demokratiegefährdung durch soziale Medien. Das ist definitiv ein Thema. Sie sehen eine Gefährdung der Demokratie durch Hassrede und Desinformation im Netz? Welche konkreten empirischen Belege sehen Sie, die einen so weitreichenden Eingriff wie eine altersbezogene Verbote jetzt politisch rechtfertigen werden? Also unter uns, ich habe auch 2 Teenagerkinder. Ich habe auch das Gefühl, die sehen da Dinge, die schlecht ein- oder gar nicht eingeordnet sind und rede sehr viel mit ihnen über politische Themen.
Ich meine, empirisch, da könnten wir jetzt unglaublich viele Studien zitieren. Am Ende habe ich mich sehr an der Studie der Leopoldina entlang gehangelt, weil die aus meiner Sicht auch sehr abgewägt war und auch den Algorithmus nochmal in den Vordergrund gestellt hat. Es gibt aber auch genügend Studien, die nicht aus dem deutschen oder europäischen Markt stammen. Also selbst in den USA gibt es ja jetzt gerade diesen Gerichtsprozess, wo es ja explizit um suchtfördernde Algorithmen geht. Deswegen war es am Ende schon eine Entscheidung, die wir auch fairerweise nicht über Nacht getroffen haben, sondern mich beschäftigt das Thema jetzt ein ganzes Jahr. Und ich wollte einfach diese differenzierte Antwort auf ein gesellschaftliches Problem. Deswegen diese 3 Schritte, also bis 14, dann zwischen 14 und 16, wo wir sagen, wir wollen Kinder heranführen an Plattformen.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch nochmal gut, dass wir einfach gesagt haben, nicht ein Verbot bis 16. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die dürfen mit 16 wählen. Also ich kann die ja nicht bis zu diesem Geburtstag von Social Media aussperren. Wir wollen nur eine geschützte Umgebung. Und das wäre so ein 2-3-stufiger Prozess. Ich meine, das haben wir des Öfteren. Ich kann mit 15 irgendwie einen Mofa-Führerschein machen, mit 16 Roller, mit 17 begleitet fahren, mit 18. So, da versucht man ja auch Menschen an den Straßenverkehr heranzuführen. Ich kann mit 16 Bier kaufen, mit 18 Schnaps. Auch da versucht man quasi so einen leichten Einstieg zu finden und genau deswegen haben wir dieses 3-stufige Konzept gewählt.
Wo sehen Sie denn die Rolle der Eltern in diesem, ich sag mal, mehrstufigen Heranführen an Social Media und an die Sachen, die da draußen im Internet passieren? Müssen nicht eigentlich die Eltern eine viel stärkere Medienkompetenz selber haben und auch in der Schule viel mehr auf Medienkompetenz gesetzt werden, damit wir die jungen Menschen dazu erziehen, zum Beispiel Dinge, die jetzt gerade akut, auch gerade im Aufkeimen oder jetzt gerade im gestarteten Iran-Konflikt passieren, Videos, die fake sind, weil sie einfach mit KI gemacht sind, eben zu erkennen beziehungsweise zu lernen, nochmal richtig zu recherchieren, weil ich meine, was ich heute im Netz sehe, dem kann ich ja eigentlich gar nicht mehr glauben, dank KI.
Ehrlich gesagt steckt in Ihrer Frage schon Teil der Antwort. Keine politische Idee, die wir gerade haben, kann Medienkompetenz von Eltern ersetzen. Eltern werden sich auch in Zukunft noch viel, viel, viel mehr mit dem Medienkonsum von deren Kindern auseinandersetzen müssen. Das heißt, das sind 2 Dinge, die sich aus meiner Sicht eher ergänzen. Ich glaube, wir müssen aber auch mal noch mal detaillierter in den Bildungssektor blicken. Wir definieren Medienkompetenz noch ganz oft als die Fähigkeit, technische Produkte zu bedienen. Wir müssen den Kindern nicht lernen, wie man ein iPad bedient. Das werden die ganz von alleine schaffen. Wir müssen denen auch in KI-Zeiten übrigens viel, viel verstärkter nochmal lernen, wie man Quellen überprüft, dass man Quellen überprüft. Ein Beispiel, wir haben doch als Kinder alle den Satz gelernt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Der Satz stimmt halt nicht mehr bei KI-Zeiten. Wenn selbst große öffentlich-rechtliche Medien auf KI-Bilder hereinfallen, dann glaube ich, müssen wir diesen Schritt weg von ich sehe etwas und glaube es zu ich sehe etwas und meine erste Frage ist, kann denn das wirklich stimmen? Und das ist ganz, ganz viel Medienkompetenz. Keine Regulierung der Welt kann das ersetzen.
Sie wollen ein mehrstufiges System, um Menschen, junge Menschen an Social Media ranzuführen. Social Media Verbot bis 14, dann, ich sag mal, eingeschränkte bzw. begleitete Social Media Nutzung ohne algorithmisches Vorschlagen bis 16 und dann sollten die jungen Menschen fit genug sein, damit sauber umzugehen. Was glauben Sie, wie groß wird da der Widerstand sein, ich sag mal, aus der Industrie, aus vielleicht den USA? Womit rechnen Sie da?
Ich rechne auf jeden Fall mit Widerstand. Das, glaube ich, ist ganz klar. Das sehen wir gerade bei jeder europäischen Digitalregulierung, dass auch der Druck hochgeschraubt wird aus den USA. Das zeigt fairerweise auch an der einen oder anderen Stelle, dass europäische Digitalregulierung auch wirkt. Aber klar, wird es da Kritik geben, aus meiner Sicht. Aber eine Kritik, auf die man europäisch antworten muss. Wir können nicht den kompletten Themenkomplex Social Media, wenn wir alle wissen, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung ist, auch eine demokratische Herausforderung, dann kann man Social-Media-Plattformen nicht in die Hände von ein paar wenigen einzelnen Milliardären legen.
Johannes Schätzle, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und machen Sie es gut, Herr Schätzle.
Ich sag danke. Tschüss.
Ja, damit haben wir jetzt schon mal eine Perspektive aus der Politik, aber es ist natürlich die spannende Frage, wie sieht das denn eigentlich im Alltag junger Menschen aus, die ja eben direkt von diesen Regelungen betroffen sein werden?
Tja, und wie es so ist im Leben, zwischen politischem Anspruch und digitaler Realität, da klafft oft eine ziemlich große Lücke.
Ja, und genau deshalb war es uns eben so wichtig, auch die Stimme derjenigen zu hören, um die es hier eben vor allem geht, die Jugendlichen selbst.
Im Gespräch.
Die Debatte um Altersgrenzen in sozialen Netzwerken wird derzeit in der Politik intensiv geführt, nicht nur in der Politik, auch in Medien und Gesellschaft. Es geht um Jugendschutz, Medienkompetenz und die Frage nach realistischen Regeln für den digitalen Alltag. Aber was sagen denn eigentlich die, die es ja am Ende auch betrifft, zu all dem? Mit Lili Berthold, der stellvertretenden Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, spreche ich jetzt über die Perspektive der betroffenen Zielgruppe. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz, Lili.
Hallo.
Hi. Ja, Lili, ich habe es ja schon gesagt, derzeit wird ja auf Ebene der Bundesländer, national und auch auf europäischer Ebene über dieses ganze Thema strengere Altersgrenzen oder sogar Social-Media-Verbot oder eben strengere Altersgrenzen für soziale Medien diskutiert. Wie bewertest du denn als stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz diese Vorschläge aus Sicht der Schülerinnen und Schüler?
Zu Beginn muss man, glaube ich, erstmal festhalten, dass Social Media generell schon altersbeschränkt ist. Also sowohl Instagram als auch TikTok, LinkedIn und so weiter, Facebook haben Altersbegrenzungen, meistens so bei 12 bis teilweise auch 16 Jahre. Die werden einfach nur nicht konsequent durchgesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass auch gerade die Nutzergruppe der Jugendlichen wahrscheinlich einen sehr großen Anteil ausmacht und deswegen wahrscheinlich auch sehr profitabel für die einzelnen Unternehmen ist und man deswegen wahrscheinlich auch bisher keine Bestrebungen gemacht hat, diese Altersbeschränkungen konsequenter umzusetzen und da härter durchzugreifen. Tendenziell finden wir aber, das hat eines gezeigt, nämlich, dass es nicht funktioniert hat, einfach nur das Alter zu beschränken und Jugendlichen einfach nur den Zugang zu verweigern, sondern dass wir eben Medienkompetenz lehren müssen, auch in Schulen, damit diese Beschränkungen nicht mehr eine technische Frage sein müssen, damit wir nicht nur diskutieren, wie kann ich KI, Face-Scan oder VPN-Nutzung sicher machen, sondern damit wir diskutieren können, wie kann ich denn die Jugendlichen im Netz und die Kinder vor allen Dingen sicher machen. Ich denke mal, technisch müssen wir uns gar nicht darum streiten, ob das realistisch ist oder nicht. Es gibt Beispiele, da in Australien hat es nicht funktioniert. Mhm. Es gibt schon Ansätze, da ist man sich sicher, das wird funktionieren. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Kern der Debatte ist, zu debattieren, ob man technisch dazu imstande wäre oder nicht.
Mich würde aber nochmal interessieren, ist das ein Thema, sozusagen, worüber ihr redet? Also ist das ein Thema, ich sag mal, auf den Schulhöfen?
Ja klar, also man spricht ja darüber, gerade auch nachdem ja viel darüber über das Handyverbot gesprochen wurde. Das geht auch irgendwo Hand in Hand. Erst versucht man eben das Endgerät einfach wegzunehmen und weil das aber zu multifunktional ist, nimmt man jetzt einfach die Plattform den Kindern und Jugendlichen weg. Natürlich spielt es dann auch im Klassenzimmer eine Rolle. Man möchte darüber sprechen, man hat das Bedürfnis, sich da auch einzubringen, weil letztendlich hat man das Gefühl, dass für einen entschieden wird und es ist natürlich irgendwo Frust. Und den möchte man auch mit seinen Gleichaltrigen dann ablassen. Man möchte auch gerne jemanden dafür verantwortlich machen. Es ist so ein bisschen, ja, es baut einfach ein bisschen Frust und auch Wut auf.
Ja, kannst du so eine Tendenz feststellen? Also jetzt nicht statistisch, sondern einfach so gefühlsmäßig sozusagen aus deinem Umfeld vielleicht oder was du eben auch so mitbekommst in der Bundesschülerkonferenz. Ist das tendenziell etwas, was auf Verständnis stößt? Also dass Menschen in deinem Alter schon auch sehen, dass das irgendwie ein problematisches Thema ist und irgendwie reguliert werden sollte? Oder wie ist da die Tendenz?
Na klar, also es gibt super viele Leute, die auch an sich selber bemerken, dass sie dadurch, dass sie zum Beispiel sehr, sehr viele Kurzvideos auf Social Media konsumieren, eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, merken, dass sie sich im Unterricht schlechter konzentrieren können, vielleicht auch schlechtere Noten schreiben, weil sie nicht mehr ordentlich lernen können. Das ist eine Selbstreflexion, die findet statt, vor allen Dingen aber auch bei älteren Schülern. Da muss man die Kinder immer ein bisschen davon ausklammern, dadurch, dass ich glaube, dass, oder wir sehen das ja auch, dass so eine Art von Reflexion von wegen, wie sehe ich mein eigenes Nutzungsverhalten und welche Auswirkungen verspüre ich, wahrscheinlich nicht in der vierten Klasse stattfindet, sondern eher die älteren Jugendlichen betrifft. Man wünscht sich da aber keinen Riegel, der da vorgeschoben wird, so ist unsere Wahrnehmung, sondern man wünscht sich irgendwie ja eher eine Handreichung und eher Hilfe dabei, mit seinem eigenen Konsum besser umgehen zu können und sich selber besser regulieren zu können, als dass jemand diese Verantwortung wegnimmt. Man möchte irgendwie eigenverantwortlich sein. Ich denke mal, es gehört auch mit zur eigenen Entwicklung, dass man gerne selbstbestimmt agieren möchte und dass man auch mal Grenzen austesten will, ohne dass der Gürtel enger geschnürt wird, sag ich mal.
Ja.
Social Media hat negative Auswirkungen und das leugnet meiner Meinung nach auch niemand, also zumindest nicht unter SchülerInnen, aber man sieht da irgendwie die Lösung nicht in dem generellen Verbot.
Ja, das beantwortet im Grunde auch schon so ein bisschen, was eigentlich meine nächste Frage gewesen wäre. Also Befürworterinnen eines solchen Verbots argumentieren ja, dass eben soziale Medien die mentale Gesundheit junger Menschen gefährden. Das hast du im Grunde schon gesagt, aus deiner Sicht sind Altersbeschränkungen einfach kein geeignetes Mittel, sondern es müsste eher auf das ganze Thema Medienkompetenz mehr Wert gelegt werden, ne? Kannst du da ein bisschen konkreter werden, wie das aussehen könnte?
Naja, generell sind wir ja auch der Meinung, dass man mit dem Verbot sich den Weg auch nur einfach machen würde, um Menschen nicht mehr mit Social Media und mit Gefahren zu konfrontieren, also einfach verbieten, so wie bei Alkohol oder Zigaretten. Jedoch würden bei beispielsweise Alkohol und Zigaretten werden ja auch Aufklärungen durchgeführt, auch im Unterricht und auch in Schulen. Bei Social Media fällt es aber hinten runter, weil man das Gefahrenpotenzial noch nicht so einschätzt. Und auch irgendwie den Weg dahin, jemanden aufzuklären, noch nicht gut einschätzen kann, vor allen Dingen nicht als Lehrkraft. Mhm. Man möchte Lehrkräfte fortbilden, weiterbilden, man möchte ihnen mehr Zeit im Unterricht einbauen. Es ist jedoch immer kompliziert, die Lehrpläne sind sehr eng getaktet, die Lehrkräfte sind überlastet, wir haben Lehrkräftemangel. Deswegen fragt sich, brauchen wir denn wirklich weitergebildete Lehrkräfte? Wahrscheinlich in Zukunft schon. Reicht es nicht eventuell auch, wenn man dieses Social-Media-Thema vielleicht als Querschnittsthema in andere Unterrichtsfächer mit einfließen lässt, dass man darüber diskutiert, wenn ich in Deutsch über Fake News, Desinformation und so weiter diskutiere, wenn ich dieses Thema aufmache, ist es dann nicht vielleicht auch eine gute Brücke zu Social Media? Mhm. Oder wenn ich in Mathematik Lernvideos finde oder Lernplattformen oder ähnliches, ob ich dann nicht auch wieder auf Social Media zurückkomme? Bei politischen, gesellschaftswissenschaftlichen Inhalten gar keine Frage, wie man da die Brücke schlagen kann.
Ja.
Also ist das nicht auch irgendwo ein Weg? Es gibt außerdem so viele externe Akteure außerhalb von Schule, irgendwelche Netzwerke, Vereine, Verbände, die solche Social Media Aufklärung auch anbieten, die auch an Schulen kommen. Die häufig es nicht weiter umsetzen können, weil ihnen die Finanzierung dafür fehlt. Es sind häufig eigeninitiierte Projekte. Aber wenn man die ausbauen könnte, dann müsste man auch die LehrerInnen nicht weiter belasten, sondern man könnte diese externen Projekte an Schulen holen. Man könnte das strukturell verankern und sagen, wir machen jedes Quartal machen wir eine Projektwoche zur kompetenten Mediennutzung. Es gibt so viele Möglichkeiten, das in Schule auszuüben, was wir total wichtig finden, weil Jugendliche nun mal in Schule die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Ja. Und deswegen außerhalb mit Verantwortung bei den Eltern oder sowas, wir da überhaupt nicht die Möglichkeit dazu sehen, die Jugendlichen fachgerecht und auch pädagogisch begleitet zu erreichen. Das ist für die Elternhäuser eine absolute Überforderung. Wir sehen da ja super viele Möglichkeiten im Unterricht selbst.
Jetzt ist es ja so, dass viele Jugendliche Social Media tatsächlich auch für Informationen, politische Diskussionen oder eben auch schulische Projekte nutzen. Welche Folgen hätte denn eine strengere Altersgrenze aus deiner Sicht für die digitale Teilhabe auch junger Menschen?
Ich schätze mal, dass die digitale Teilhabe einfach groß eingeschränkt wäre dadurch, dass sich auf Social Media ja auch Gruppen bilden. Natürlich gibt es auch Gefahren. Man kann in Filterbubbles rutschen, man kann an komische Leute geraten und so weiter. Man kann aus Versehen Sachen von sich selbst ins Internet stellen, dann hat man seinen digitalen Fußabdruck hinterlassen. Über die Gefahren muss man gar nicht reden. Aber wahrscheinlich ist gerade dadurch, dass ja Social Media auch gerade so einen großen Aufschwung erfährt durch Plattformen wie TikTok und Instagram, dass das gerade boomt, dass das die Menschen weltweit verbindet. WhatsApp ist auch Social Media. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viel von dem eigenen Alltag, auch als erwachsene Person, wenn man sich selber reflektiert, wie viel von meinem Alltag nehmen die sozialen Medien ein und möchte ich das meinem Kind, sei es jetzt mal vielleicht nicht gerade erst 8, sondern reden wir vielleicht mal von 14-Jährigen, möchte ich meinem Kind das wirklich wegnehmen? Wie möchte ich die Sozialisierung in dieser Welt dann ersetzen? Es ist ja nun mal so, auch wenn man damit argumentieren kann, dass auch die reale Sozialisation für Jugendliche auch ein unterstützender Faktor sein kann, gerade was mentale Gesundheit angeht, ist es ja trotzdem so, dass super viel Vernetzung und super viel Sozialisierung einfach im Internet stattfindet. Und in gewissermaßen unterbricht man da ja auch eine Entwicklung und unterbricht einen gewissen Fortschritt.
Ja.
Ich finde, da muss man wirklich mal Erwachsene und Jugendliche auch auf eine Ebene stellen und sich fragen, inwiefern da Dinge fair wären.
Ja, nun ist es ja so, es gibt ja auch schon einige freiwillige Maßnahmen jetzt der Unternehmen, also der Social-Media-Unternehmen sozusagen, der Plattformen. Braucht es aus deiner Sicht hier trotzdem auch strengere gesetzliche Vorgaben oder wo siehst du sozusagen die Plattform selbst in der Pflicht? Welche Verantwortung müssen die Plattformen selbst übernehmen?
wir müssen ganz dringend die Plattform in die Pflicht nehmen, vor allen Dingen, was das Suchtverhalten von Jugendlichen auf Social Media angeht. Man muss mit Kinderrechten argumentieren und da eine gesetzliche Verankerung auf EU-Ebene festlegen, dass Plattformen beispielsweise transparent in ihren Nutzungsbedingungen, transparent in ihren Algorithmen sein müssen. Diese Algorithmen, die gefährlichen Algorithmen, die einen auf der Plattform halten, einschränken. Man sollte den Jugendschutz ausbauen, indem man beispielsweise, so wie es ja schon so YouTube Kids und sowas gibt oder Netflix Kids oder so ein Zeug, auch gewaltverherrlichende Inhalte einschränken, Nacktheit und so weiter. Also was dazugehört, es sollte unter anderem, sollte es für jede Plattform auch eine kinderfreundliche Version geben, wenn nicht sogar die ganze Plattform eigentlich kinderfreundlich sein sollte, weil man sich ja dann auch fragen könnte, bei Erwachsenen sind die Effekte nicht gerade minder. Also ist es nicht auch eine Idee, dass die Plattform sich im Gesamten umstellt?
Letzte Frage im Grunde. Es kursieren ja die verschiedensten Regulierungsideen. Australien hast du schon erwähnt, auf europäischer Ebene und jetzt auch seitens der Bundesregierung werden verschiedene Lösungen diskutiert. Wenn du selbst eine Regelung gestalten könntest, wie würde denn aus deiner Sicht ein sinnvoller, ein idealer Jugendschutz in sozialen Medien aussehen, der eben sowohl schützt als auch die Rechte der Jugendlichen ausgewogen repräsentiert?
Ich persönlich würde in erster Linie die Plattform bestehen lassen und zugänglich lassen, also das Verbot nicht einführen. In zweiter Linie die Medienkompetenz an Schulen verankern, so wie ich das ja auch schon erklärt habe eigentlich. Und die Plattformen selbst müssten meiner Meinung nach ihre Algorithmen entschärfen. Der Algorithmus sollte den Nutzer nicht mehr so analysieren dürfen. Dann müssten die Nutzerbedingungen eingeschränkt werden. Man sollte beispielsweise Kommentare einschränken, Like-Funktion einschränken, solche Sachen. Man sollte Filter stärken, um gefährliche Inhalte zu filtern. Es gibt immer mal wieder Filterlücken, wo auf einmal die Feeds voll sind von Gewaltdelikten, Sexualdelikten und so weiter. Das muss unterbunden werden. Das ist jetzt eh schon nicht verständlich, wie sowas durchrutschen kann. Genau, die Plattform an sich sollte wirklich ein reines Vernetzungsmedium sein und nicht mehr dieses, ich halte mich Stunden meines Tages in langen Feeds auf, in dem Doomscrolling auf. Dass dieses zum Alltag werden, dieses meine Beschäftigung den ganzen Tag lang kann Social Media darstellen, das sollte unterbunden werden. Social Media sollte insgesamt nur eine Ergänzung sein und dürfte nicht so viel Zeit im Leben von jugendlichen Kindern, aber auch Erwachsenen einnehmen. Und da, denke ich, kann man mit den Beispielen, die ich gesagt habe, sehr gut arbeiten, auch wenn man da eventuell Profitverluste macht. Ich denke mal, das sollte die Gesetzgeber gerade auf europäischer Ebene nicht abschrecken.
Ein Social-Media-Verbot für Jugendliche ist der falsche Weg, sagt Lilly Berthold von der Bundesschülerkonferenz. Man sollte stattdessen vielmehr auf die Ausbildung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen setzen und auf Eigenverantwortung. Und die Plattformen müssten auch stärker in die Pflicht genommen werden, mehr Jugendschutz auf den Plattformen zu gewährleisten und schädliche Inhalte einzuschränken. Ganz herzlichen Dank, Lilly, für diese Perspektive und vor allem für deine Ideen.
Ja, sehr gerne.
So, jetzt hatten wir die politische Perspektive und die, ich nenne es mal, Perspektive der Betroffenen, nämlich der Schülerinnen und Schüler. Und jetzt schauen wir uns mal die Plattformseite selbst an.
Ja, denn die großen Plattformen stehen natürlich im Zentrum der Debatte.
Ja, ein zentraler Punkt dabei ist Altersverifikation, Schutzmechanismen und die Frage, was technisch überhaupt sinnvoll und am Ende auch machbar ist.
Im Gespräch.
Dr. Laura Hirvi ist Public Policy Managerin für die Dachregion bei Meta. Mit ihr spreche ich über Social Media, Altersgrenzen und die aktuellen Debatten rund um sichere Nutzung digitaler Plattformen, aber eben aus Betreibersicht. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Laura.
Hallo.
Laura, viele Regierungen diskutieren ja gerade strengere Altersgrenzen oder auch verpflichtende Altersverifikation. Wo siehst du denn, wo seht ihr denn die Grenze zwischen staatlicher Regulierung und der Verantwortung von Plattformen wie eben Meta selbst?
Ich glaube, worum es bei der Frage ja aktuell geht, ist die Frage, wie können sich Jugendliche online sicher bewegen und wie können wir als Akteure unseren Teil dazu beitragen, dass das möglich ist. Und wir haben bei Meta die Teen-Accounts, die wir letztes Jahr in Deutschland auch eingeführt haben. Teen-Accounts sind gedacht für 13 bis einschließlich 17-jährige Nutzer und Nutzerinnen. Was das Besondere ist an den Teen-Accounts und wovon oder wie sie sich unterscheiden von den anderen normalen Accounts, wenn man so sagen will, ist, dass die Teen-Accounts automatisch mit sehr sicheren, voreingestellten Schutzfunktionen kommen. Also die Profile der Nutzer, Nutzerinnen sind zum Beispiel automatisch auf privat gestellt. Ja. Oder es gibt festgelegte Zeitlimits. Oder Leute, die man nicht in seinem Kontaktfeld haben, die können einen auch nicht kontaktieren.
Ja. Habt ihr schon Erfahrung gemacht, wie gut die funktionieren, wie gut die angenommen werden jetzt bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern?
Also insgesamt seit der Ausrollung der Teen-Accounts global haben wir über 100 Millionen Teenager, die in den Settings dieser Accounts sind. Und die Zahlen, die wir aus den USA haben, da haben wir schon Zahlen vorliegen, stellen wir eben fest, dass 97% der Nutzer und Nutzerinnen, die wir in die Teen-Accounts gesetzt haben, auch in diesen strengeren Sicherheitsstandards drin bleiben, was wir deuten, dass die Teen-Accounts, so wie sie designt sind, auch ankommen beim Nutzer und bei der Nutzerin.
Ich beobachte das ja auch bei meinen Kindern, die haben auch Accounts, sind aktuell 13, fast 14 und 15, fast 16, aber die haben halt auch ihre Accounts auf privat gestellt und vernetzen sich eben nur mit Leuten, wo sie eben die Anfragen auch annehmen. Naja, und dieses Security oder Privacy by Design bei diesen Accounts, das zahlt sich da auf jeden Fall auf, weil eben so auch, ich sag mal, Kids, die nicht so richtig Bescheid wissen, nicht in die Falle tappen, dann eben alles für alle sichtbar zu machen. Jetzt gibt's eine repräsentative Umfrage vom Ende letzten Jahres. Da befürworten 82% der Befragten eine Altersgrenze für Social-Media-Plattformen. Witzigerweise halten 54% gleichzeitig diese für ganz schwer umsetzbar. Das bestätigt ja so ein bisschen, dass zwar viele Menschen Schutz wollen, aber gleichzeitig eben daran zweifeln, ob so pauschale Altersgrenzen und so ein Gesetzeshammer der richtige Weg sind. Das bestätigt ja tendenziell dann euren Ansatz, auf technische Schutzmaßnahmen zu setzen, statt auf Verbote, oder?
Ja, ich glaube, die, sage ich mal, Forderung nach pauschalen Verboten, das ist nicht unbedingt der Weg, wo wir zur Lösung kommen, die am Ende des Tages nachhaltig ist, effektiv ist und auch das, sage ich mal, Grundproblem angeht. Vor allen Dingen geht sie aus unserer Sicht auch an der Realität vorbei, dass eben Jugendliche in Europa global auch sehr vernetzt sind und dass auch Eltern auch Mitspracherecht haben wollen. Also ich sage mal, als Mutter von zwei Kindern, die einen inzwischen schon studieren, die andere aber noch im Teenage-Alter, auch da haben wir uns immer und unterhalten uns aktuell auch immer noch über die Frage, in welcher Phase ihres, sage ich mal, Teenager-Lebens sie auch welche Möglichkeiten da nutzen dürfen.
Und wie lange am Tag und warum und mit wem. Man muss halt mit seinen Kindern reden, so ist es eben. Und mal ehrlich, also ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist. Wenn es bei deinen anders ist, verrat mir gerne die Tricks. Also meine lassen sich auch äußerst ungern Dinge verbieten, wenn ich mal vorsichtig formuliere.
Man muss das natürlich erklären, aber ich glaube, da hat man natürlich die Möglichkeit mit den Teen-Accounts, dass es gewisse Settings einfach gibt. Sag ich mal, wenn wir da hinkommen würden, dass es einfach ein Automatismus wäre, in dem Moment, wo ich sage, mein Kind möchte jetzt einen Instagram-Account und ich weiß, es gibt die Teen-Accounts, dann richte ich den als Elternteil mit meinen Kindern ein und habe danach auch eine Elternaufsicht. Da kann ich dann schauen, zum Beispiel, wie viel Zeit verbringt mein Kind auf der Plattform. Also da sind die technischen Tools, die Werkzeuge, die versuchen wir den Eltern zu geben, um ihre Aufgabe und ihren Wunsch an der digitalen Bildung der Kinder teilnehmen zu können, dass sie das auch verwirklichen können.
Da hast du jetzt zwei Dinge gesagt, die ich essentiell finde. Also erstmal die Aufgabe der Eltern. Also man macht ja tendenziell, finde ich, also persönliche Beobachtung heutzutage eher so die Beobachtung zu sagen, naja, grundsätzlich wird ganz viel auf andere abgeschoben. Also auf einmal ist die Schule für die Erziehung der Kinder zuständig. Das ist sowas, was in den letzten Jahren immer lauter wird, wo ich sage, nee, Schule war doch Bildung, Erziehung war doch Elternhaus. Und ähnlich ist es ja auch online. Also ich meine, es ist halt mein Job als Vater oder als Elternteil zu sagen, ey Leute, ihr beschäftigt euch damit, ihr seid da in einer digitalen Welt unterwegs und natürlich schlaue ich mich da auf und mache das mit euch zusammen. Viele machen das eben nicht. Also für mein Gefühl liegt da so ein bisschen die Schwierigkeit, aber eben mit so, ich sag mal, nicht verboten, sondern eben mit Designideen, die ihr ja umsetzt und die eben wirklich helfen, kann man da die Eltern auch animieren zu sagen, okay, ihr werdet jetzt mit an Bord geholt und zwar ganz aktiv, oder?
Absolut. Und wir haben auch online verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Was bedeutet im Prinzip die Teen-Accounts? Wie kann man die umsetzen? Und die Kinder mitzunehmen und auch vorzubereiten für eine Welt, die auch da wieder, sage ich mal, ne, mit den zwei Kids, die aufgewachsen sind in der Welt, wo vieles online stattfindet. Wir waren die letzten Urlaube mit meiner 14-jährigen Tochter unterwegs und die hat jedes Mal in einem Urlaub ein Mädchen aus Holland, im anderen Urlaub ein Mädchen aus Frankreich kennengelernt und sich dann vernetzt und sind im Austausch geblieben. Und das ist so ein bisschen die, sage ich mal, Brieffreundschaft von heute.
Ja, und vor allem, je nach Plattform oder was auch immer sie nutzen, sehen die, wo sind die anderen gerade, wenn sie ihre Standorte freigegeben haben, laufen sich dann eben nicht ganz so zufällig, aber eben ganz bewusst, aber eben spontan über den Weg, weil man ja auch immer meckert und sagt, ja, die sind ja nur noch online, die treffen sich gar nicht in echt. Doch, das passiert sogar häufiger, mehr oder weniger zufällig. Jetzt ist es ja so, ihr seid weltweit aktiv, aber die Regulierung, die ist halt ganz unterschiedlich in verschiedenen Regionen der Welt, sehr fragmentiert. Sprecht ihr euch für einen einheitlichen europäischen Standard aus und wie sollte der dann aussehen?
Ja, also ich glaube, auch da wäre es wünschenswert, es gäbe diesen europäischen einheitlichen Ansatz, einfach deswegen wieder zu diesem Beispiel. Die Jugendlichen sind untereinander vernetzt. Es ist die europäische Jugend. Mhm. Wäre es irgendwie seltsam, wenn man in Deutschland Zugang zu Social Media und zu Online-Plattformen hätte mit 14 und anderen Ländern dann später erst. Also ich glaube, das ist nicht sozusagen zweckdienlich. Also von daher auf jeden Fall der einheitliche Ansatz bei der Altersverifizierung, das ist natürlich auch noch so ein anderes Thema. Auch da, denke ich, sollte man eine einheitliche europäische Lösung finden, weil damit die Teen-Accounts überhaupt auch greifen können, ist natürlich die zentrale Frage die, wie stellen wir eigentlich das Alter des Nutzers oder der Nutzerin fest?
Ja, wobei, ehrlich gesagt, da sehe ich dann wieder die Rolle der Eltern durchaus, die eben da ehrliche Angaben macht oder das zumindest überwacht, dass die Kinder da nicht flunkern. Und unter uns, ich hatte auch einen gefälschten Schülerausweis, um in eine Disse reinzukommen oder die anderen Videos in der Videothek abzuholen. Aber da waren meine Eltern eben nicht an Bord. In dem Fall denke ich, das ist eine der wichtigen Rollen, die die Eltern da spielen sollten. Welche weiteren Rollen seht ihr denn, ich sag mal, im Elternhaus? Also ich habe ja auch schon gerade gesagt, irgendwie sich angucken und sich damit beschäftigen, was die Kids da machen. Das ist halt mein Job als Elternteil.
Absolut. Und ich glaube auch als Elternteil im Prinzip dieses Gespräch immer suchen, diesen Austausch. Also gemeinsam, das ist uns das wichtig, warum wir sagen, die Eltern sollten auf jeden Fall eine aktive Rolle haben. Die Eltern haben die Möglichkeit, also wenn man diese Altersverifizierung hätte, ne, bei uns jetzt zum Beispiel in den Teen-Accounts, haben die Eltern dann eben die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kindern festzulegen, du bist 13 mit 15, das ist eine andere Sache, was du auf Instagram schon machen kannst und darfst und vielleicht auch willst. Ne? Und diesen Austausch, Dialog, ich glaube, der spielt eine ganz zentrale Rolle, ob jetzt in Bezug auf unsere Plattform oder, und ich glaube, das ist noch ein anderer Punkt, den ich gerne machen würde, ist, wir sprechen hier und wir sollten, glaube ich, nicht nur begrenzt über Social Media sprechen. Nee. Jugendliche nutzen im Schnitt in der Woche 40 Apps, also von Gaming zu Streaming. Wir sollten das ganzheitliche breiter denken, ja, also das Online-Umfeld, in dem sich Jugendliche zum Teil bewegen. Wie können wir das sicher gestalten?
Ja, da kommen wir zu meiner Standardansage, die ich immer sage, wenn ich als Experte in den Medien auftauche. Ich sage, liebe Leute, beschäftigt euch aktiv damit, was eure Kinder da am Computer, am Tablet, am Handy machen. Und mal ehrlich, wenn ihr echtes Interesse zeigt, dann werden die euch sehr gerne erzählen, was die da machen. Nur wenn ihr immer sagt, lasst mich mit dem digitalen Quatsch in Ruhe, dann machen die ihr eigenes Ding. Und das ist schlecht, weil dann verliert man als Elternteil irgendwann den Zugang und natürlich auch den Überblick, was da passiert. Also ein striktes Verbot ist ein Weg, aber sinnvoller wäre es ja, die Eltern mit an Bord zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, was ist gut für mein Kind und ab wann lasse ich mein Kind was tun online und das am besten im Dialog mit dem Kind. Dann klappt es auch. Dr. Laura Hirvi ist Public Policy Managerin für die Dachregion bei Meta. Mit ihr habe ich über eben Social Media, über Altersgrenzen und andere Möglichkeiten geredet, wie wir darauf achten, dass unsere Kinder im Netz nicht Dinge sehen, die sie in dem Alter einfach noch nicht sehen sollten. Danke, Laura.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, Social Media und Jugendschutz bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein Spannungsfeld zwischen Schutz, Freiheit und technischer Realität.
Ja, und klar ist, es gibt die einfache Lösung nicht. Welche unterschiedlichen Regelungen es aktuell in den Ländern gibt, dazu hat ECO schon im Dezember letzten Jahres ein Infopapier zusammengestellt. Auch das verlinken wir gerne nochmal in den Shownotes.
Ja, also ich persönlich finde, es ist eine ganz tolle Folge geworden, weil sie eben so viele Perspektiven, eigentlich so alle wichtigen Perspektiven auf dieses Thema abdeckt. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste und euch natürlich fürs Zuhören.
Und vielen Dank an unsere Schülerpraktikantin. So, das war's. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ja, guckt gerne mal, was die Kids da machen im Netz. Oft haben sie wirklich das Bedürfnis, auch zu teilen, was sie da tun. Wir müssen nur ein bisschen Interesse zeigen als Eltern. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mach's gut, Sidonie.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sven.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.